Ja, wir grüßen Sie alle ganz herzlich zu unserer Bibelstunde. Der heutige Sonntag trägt ja den Namen Estomih, sei mir ein starker Fels. Und wir grüßen Sie mit Worten aus dem Psalm 62, das gestern, diese Worte gestern auch in Zeit mit Gott ausgelegt wurden. Er, Gott, ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Ja, wie gut, dass wir solche glaubensstärkenden Worte in der Bibel haben, die Gott uns selbst zuruft und uns damit auch unsere Blicke auf ihn ganz lenkt. Aber zunächst einige Abkündigungen. Es gibt noch freie Plätze in einem Seminar mit Pastor Udo Fach im Gästehaus Tannenhöhe in Villingen, und zwar vom 26. Februar bis zum 1. März. Viele kennen Pastor Udo Fach ja auch als früherer Programmdirektor von ERF Medien. Brandaktuelle Fragestellungen zum Thema: Wie viel Zeitgeist verträgt die Botschaft? Anpassung versus Wahrheit werden in diesem Seminar von der Bibel her beleuchtet und in Bibelarbeiten, Vorträgen und Austauschrunden vertieft. Dann möchten wir Sie gerne schon auf unseren nächsten Lobpreisabend hinweisen, der am Samstag, den 3. März um 19.30 Uhr hier im Saal stattfindet. Herzlich eingeladen sind Sie auch als Tagesgast zu unserer theologischen Woche vom 5. März bis zum 9. März mit Pfarrer Dr. Hartmut Schmidt und Dr. Haniel Strebel zum Thema Hiob, die Frage nach dem Leid. Sie finden am Ausgang auch diese DIN A5 Blätter mit dem Programm, mit den Zeiten und den Themen. Nehmen Sie es gerne mit. Und schließlich sind Sie natürlich auch herzlich eingeladen zu unserer nächsten Bibelstunde am kommenden Sonntag mit Schwester Heidi Butzkamp. Wegen der Ferien wird auch noch kein Kinderprogramm stattfinden, aber natürlich die Übertragung in den Mutter-Kind-Raum, in den Speisesaal oben. Estomih, sei mir ein starker Fels. Unser Gott ist ein Fels. Und dazu gibt es einen Kanon, und den wollte ich jetzt gerne mit Ihnen lernen. Ich hoffe, Sie haben auch Freude dran. Ich singe es einmal vor, und Sie, die Sie schon Noten können, können gleich mitsingen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte mir fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, müssen sie selber straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich sind. Und ich will opfern in seinem Zelt mit Jubel. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir.
Und wenn ich das jetzt aufmache, dann wissen Sie, also hier kommt Mayonnaise raus. Und hier Zahnpasta. Hier kommt keine Zahnpasta raus und hier keine Mayonnaise. Ganz simpel. Aber um was herauszubekommen, muss ich Druck erzeugen. Was kommt bei uns heraus, wenn wir unter Druck sind? Bei mir nicht immer Mayonnaise. Unter Zeitdruck zum Beispiel. Da sind die Anforderungen manchmal so groß, dass wir mindestens 2 oder 3 Sachen auf einmal machen sollten und es macht uns hektisch, unausgeglichen. Oder ich stelle mir eine berufstätige Hausfrau vor und Mutter und der steigen nicht nur die Wäscheberge über den Kopf. Oder einen Studenten, der seine Masterarbeit fertig machen sollte und dann wird er von so einer unschönen Grippe hingerafft und der Vater ruft ihn an und er klagt, dass er unter großem Druck steht. Oder eine Lehrerin steckt morgens zwischen Eidlingen und Sindelfingen im Stau fest. Sie sollte längst in der Klasse sein, denn an dem Tag ist schriftliches Abi. Obwohl es kalt ist, an diesem Morgen schwitzt sie wie ein Magister. Sie ist unter Druck. Und ich denke, wir könnten jetzt eine Stunde füllen mit Druckgeschichten, denn das ist wirklich Alltag. Aber neben diesem alltäglichen Druck gibt es auch Druck, der auf unseren Glauben ausgeübt wird. Vielleicht kommt jemand von uns nach Hause nachher und irgendjemand sagt so ein bisschen leicht süffisant: Aha, warst in der Bibelstunde in Eidlingen. Oder wenn uns die Kollegen wegen unseres Glaubens angehen oder die Nachbarn. Was kommt da bei uns raus? Bleibt die Tube zu und wir verdrücken uns stillschweigend? Ähnelt unser Glaube mehr dem Toupet von Sam Hawkins bei Karl May? Wenn er es abnimmt, ist da nur eine Glatze? Der TV-Sender Arte strahlte am 9. Januar eine Dokumentation aus mit dem Titel »Christen in der arabischen Welt«. Der Titel hätte auch lauten können »Verfolgte Christen in der arabischen Welt«. Die christliche Minderheit verschwindet nach und nach aus der Region, die einmal die Wiege der Christenheit war. Christen werden dort aktuell verfolgt, gedemütigt und getötet. Und in der internationalen Gebetswoche der Evangelischen Allianz lautete ein Thema in diesem Jahr: in Verfolgung standhaft bleiben. Ich möchte heute dieses Thema etwas allgemeiner fassen: unter Druck standhaft bleiben. Wie kann ich unter Druck zu meinem Glauben stehen? Ich fand dazu unter anderem 5 Antworten im 3. Kapitel des Daniel-Buches, das wir dann miteinander erforschen wollen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, du kennst dich aus mit Druck und Verfolgung, mit Anfechtung und Leid. Du bist standhaft geblieben bis zum Tod am Kreuz aus Liebe zu uns. Unser Glaube an deine Macht ist oft schwach und tendiert gegen Null. Darum bitten wir dich, richte uns heute durch dein Wort wieder auf. Lass uns Mut fassen, dir und deiner unbegrenzten Macht zu vertrauen, auch wenn uns alle Fälle davonschwimmen. Danke, lieber Herr, für deine Gegenwart, jetzt und hier. Amen. Diesen Thriller aus Daniel 3 werde ich teilweise erzählen und teilweise lesen. Es geht zunächst um Nebukadnezar, den Zweiten von Babylon. Der Großkönig lebte im 6. Jahrhundert vor Christus. Er war ein politisches und strategisches Genie. Er eroberte ein Riesenreich und herrschte über 40 Jahre. Das war damals ein Rekord. Er vernichtete unter anderem Israel, zerstörte Jerusalem und den Tempel, plünderte dessen Schatzkammer und er deportierte viele Juden nach Babylon, besonders die Elite und die Handwerker des Landes. Wenn er etwas anordnete, geschah es sofort. Sondierungsverhandlungen kannte er nicht. Unter den Verschleppten befanden sich auch vier Teenager, Daniel und seine drei Freunde. Die hatten den langen Trek in die Verbannung vom Jordan bis zum Euphrat mitgemacht und überlebt. Das sind so etwa 1000 Kilometer Luftlinie. Die vier waren blitzgescheit und mussten in Babylon auf der Königlichen Akademie studieren. Ihre jüdischen Namen wurden in babylonische umgeändert. Jahre gingen ins Land. Die Jungs bestanden ihre Examen summa cum laude und der König war ganz entzückt über die Intelligenz der Burschen. Dies und mehr kann man in Daniel 1 und 2 nachlesen, vielleicht heute Abend statt Tatort, ist mindestens so spannend. Eines Tages schnappte der Großkönig etwas über und entwickelte sich zeitweise zum Kim Jong-un der Antike. Er ließ ein 30 Meter hohes und 3 Meter breites goldenes Standbild errichten, das ihn als Gottheit darstellte. Damit wir uns das ein bisschen vorstellen können, habe ich unseren Architekten gefragt, also vom Zelthausboden bis zu dem Knick da oben, das ist die höchste Stelle, sind es 10 Meter und 40 Zentimeter, also dreimal so hoch wie hier die höchste Stelle. Das ist schon beeindruckend und bedrohend. Und mit der angeordneten Verpflichtung zur Anbetung wollte der König erreichen, dass sein Vielvölkerstaat stabilisiert und kontrolliert wird. Er wollte sozusagen alle auf Linie bringen. Deshalb befahl er, das gesamte Führungspersonal seines Riesenreiches zum Reichstag in die Ebene Dura. Dura ist ein Nebenfluss vom Euphrat. Und wir können uns dieses bunte Spektakel nicht bunt genug vorstellen. Da waren Wagen, Pferde, Wimpel, Diener, Exzellenzen, Wesire und Paladine, ein buntes, großes Gemisch. Gesänge, Gepränge, Gedränge ohne Ende. Und der versammelten Menge verkündete dann der Regierungssprecher, dass alle, ausnahmslos alle, vor dem Standbild des Königs niederzufallen hätten, um es anzubeten. Wer nicht pariert, der stirbt. Der wird kurzerhand in einen riesigen, glutheißen Ofen geworfen. Mit Öfen kannten die Babylonier sich sehr gut aus. Und um den Kniefall zu erleichtern, spielte die Musi dazu. Nicht so flott wie unsere Band an Pfingsten, aber ich denke, die Dezibel werden vergleichbar gewesen sein. Unter denen, die zur Standbildverehrung angetreten waren, befanden sich auch die drei Freunde Daniels. Sie hatten Karriere gemacht und waren hohe Verwaltungsbeamte geworden. Sie waren dem Befehl des Königs gefolgt, denn sie waren Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über sie hat. Und damit haben wir eine erste Antwort aus unserem Text, aus unserer Geschichte. Was wir mit unserem Gewissen vereinbaren können, das tun wir treu und verlässlich. Es ist sehr einfach zu merken. Und das ist heute auch schon oft ein Merkmal von Christen, dass sie das treu und verlässlich tun. Nun hatten die drei zwar ihre Heimat verloren und ihre Freiheit, aber nicht ihren Glauben an ihren Gott. Ihr Herz war und blieb verknüpft mit Gottes Wort. Und da hieß es zum Beispiel: Ich bin der Herr, dein Gott. Wie geht's weiter? Ich wiederhole es nochmal. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Und jetzt spüren wir schon, was nun für ein Konflikt entsteht. Und was sich nun in der Folge abspielte, war die Nagelprobe, ob der Glaube, den sie hatten, nur gedacht, als Bekenntnis gesprochen oder auch unter Druck gelebt wurde. Während sich also die babylonische Elite auf Kommando in den Staub warf, blieben die drei standhaft stehen. Jetzt stelle ich mir vor, wie so einige unter ihren Armen durchgelinst haben und da sehen sie, drei sind stehen geblieben. Und dann liefen die schnurstracks zum König, um sie zu verpetzen. Wir lesen in Vers 12: Nun sind da, Nebukadnezar, jüdische Männer, die du über die einzelnen Bezirke im Lande Babel gesetzt hast, nämlich Schadrach, Meschach und Abednego. Die verachten dein Gebot und ehren deinen Gott nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufrichten lassen. Die Häme, der Neid und auch die unverhohlene Kritik an Nebukadnezar selbst sind unüberhörbar. Hatte Nebukadnezar die drei wirklich nicht bemerkt? War er kurzsichtig? Viel Mann gab es da noch nicht? Oder hatte er sie absichtlich übersehen wollen? Immerhin erfahren wir aus Daniel 2, dass der König schon Erfahrungen mit dem Gott der Juden gemacht hatte. Außerdem war Daniel nicht da. Hatte ihn der König vorsichtshalber auf eine Auslandsreise geschickt, um ihn nicht in Konflikt zu bringen? Das sind alles Vermutungen, aber man kann drüber nachdenken. Bemerkenswert ist aber in diesem Fall, dass das Todesurteil nicht wie angekündigt sofort vollstreckt wird, sondern dass die drei eine zweite Chance bekommen. Durch diese Denunziation der Hofschranzen hat der König gar keine andere Wahl. Holt mir die Herren, sagt er grollend, stellt sie vor das goldene Standbild und lasst sie anbeten. Wir wollen doch mal sehen, ob sie sich mir wirklich widersetzen. Und dann fragt er herausfordernd, Vers 15 am Schluss: Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Und nun stehen die drei Freunde Aug in Aug dem mächtigsten Mann der damaligen Welt gegenüber. Und das ist schon noch mal was anderes. Ob du dem ins Angesicht sagen musst, ich mach nicht, was du gesagt hast. Ein König, der ohne mit der Wimper zu zucken Leute hinrichten lassen kann. Aus der Ferne lässt sich's ja gut widerstehen, aber so nah, so konfrontiert mit der Macht, da kann selbst dem gottesfürchtigsten Gläubigen das Herz in die Hose rutschen. Und auch der Versucher könnte geflüstert haben, Mensch, hört mal, seid doch nicht so dumm, fallt halt nieder, tut so als ob, und in eurem Herzen könnt ihr doch glauben, was ihr wollt, aber euer Leben ist nicht in Gefahr. Doch die drei Männer sind entschlossen, dieses Standbild nicht anzubeten. Das war die rote Linie, die sie um Gottes Willen nicht überschreiten konnten und wollten. Und so haben wir eine zweite Antwort. Nicht gegen das Gewissen handeln, das von Gottes Wort geprägt ist. Und so sagen diese drei Freunde zum König, also das sind wohl also mit die gewaltigsten Sätze, die wir in der Bibel haben, Verse 17 und 18 in diesem Kapitel. Siehe, unser Gott, den wir verehren, kann uns erretten aus dem glühenden Feuerofen und auch aus deiner Hand, o König, kann er erretten. Und wenn er es nicht tut, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten werden. Diese starken Worte wurden nicht gesprochen an einem erhebenden Lobpreisabend, nicht im kuscheligen Schutz unserer Kirchen oder Gemeindehäuser, nicht im Zelthaus der Eidlinger Diakonissen, nicht in der guten Atmosphäre Gleichgesinnter. Das Trio hatte sich im heidnischen Babylon offen zu seinem Gott bekannt, trotz der Gefahr für Leib und Leben. Und so stehen sie sich also gegenüber. Nebukadnezar, der auf seine Erfahrung pochen kann, der hat was vorzuweisen, er hat alle Länder besiegt und damit auch alle Götter. Und er glaubte an seine Macht. Und auf der anderen Seite sind diese drei jüdischen Männer, die zugeben mussten, dass ihr Land besiegt worden war, ihr Gotteshaus zerstört worden war. Und trotzdem glaubten die drei Freunde standhaft an die Macht ihres Gottes, obwohl die längst nicht so sichtbar war wie die Macht Nebukadnezars. Wie ist das mit unserem Glauben? Wie viel Glauben braucht man, um standhaft zu bleiben, wenn es um Leben und Tod geht oder um Verspottung oder irgendeine Missachtung zu ertragen? Niemand weiß im Voraus, ob er für eine wahrhaft brenzlige Situation, wie sie in Daniel 3 geschildert wird. Genug Glauben und Standfestigkeit hat. Ich weiß es auch nicht. Jesus sagte einmal, selbst wenn der Glaube nur die Winzigkeit eines Senfkorns hat, kann er einen Berg versetzen. Geht es also mehr um die Qualität des Glaubens, weniger um die Quantität? Lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Aber gewiss ist, dass unser Glaube keine Eigenmacht ist, über die wir beliebig verfügen könnten, wie Nebukadnezar über seine Truppen. Unser Glaube kann nur standhaft sein, Entschuldigung, wenn er außerhalb von uns verankert ist, wenn er fest im Herzen Gottes verankert ist, in uns, hat er keine Standfestigkeit. Und damit geht es also um Beziehung, um Vertrauen, um Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Jesus sagt es so: Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Die Liebe zu ihm verhilft zur Standhaftigkeit. Wir haben also eine dritte Antwort. Je mehr wir eine Beziehung zum lebendigen Herrn leben, lieben und pflegen, umso widerstandsfähiger wird unser Glaube. Er wird nicht durch die Anhäufung von Wissen widerstandsfähig. Die Worte Gottes können uns erinnern, können uns helfen, aber sie darf nie mechanisch sein. Wir haben vorhin das schöne Lied von Philipp Spitter gesungen, in dem es heißt, ich stehe in meines Herrn Hand. Nichts kann mich daraus vertreiben. Er ist ein Fels, ein sicherer Hort, und Wunder sollen schauen, die sich auf sein Wort verlassen und ihm trauen. Und was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen. Welch ein Satz! Ich halte ihm im Glauben still und hoff auf seinen Segen. Das ist dieser Ton des unbedingten frohen Vertrauens. Und Spitter war vielen Anfeindungen und Verleumdungen ausgesetzt. Die Worte, die er schrieb, waren nicht leicht dahingesetzt. Die waren gelebt. Und sie flossen aus einer lebendigen Beziehung zu Jesus, seinem Herrn und Heiland. Und das kommt auch nicht von allein. Zur Stille finden, genügend Zeit für Gottes Wort und das Gebet zu haben, das ist oft so angefochten. Aber wenn es immer mehr zu unserem Lebensstil wird, kann sich daraus wirklich Liebe, Treue und Standhaftigkeit für schwierige und notvolle Situationen entwickeln. Wir wollen jetzt noch die beiden letzten Strophen dieses Liedes singen. Ja, wenn's am schlimmsten mit mir steht, freue ich mich seiner Pflege. Ja, wir kehren wieder zu Daniel 3 zurück. Weil die Männer sich entschieden weigerten, das Götzenbild anzubeten, bekam Nebukadnezar einer seiner gefürchteten Wutanfälle. Die muss man schon als Tobsuchtsanfälle bezeichnen. Und da twitterte er gleich seinem Oberheizer: Ey, du, mach Ofen 7-mal heißer. Das heißt, er musste die höchste Glutstufe, die es überhaupt gab, musste er erzeugen. Und dann ließ er die drei Freunde in voller Kleidung, gefesselt an Händen und Füßen, in den glühenden Ofen werfen. Es wird berichtet, dass sie von Eliteoffizieren darauf gebracht wurden, in dieses Ofenloch oben. Die starben auf der Stelle, hatten solche Verbrennungen. Also die warfen die drei da rein, jeder einen. Und jetzt ist die Geschichte nach menschlichem Ermessen zu Ende. Und auch Nebukadnezar rechnete damit, dass in einem Wimpernschlag-Augenblick alles vorbei sein würde. Schadrach, Meschach und Abednego werden sich in Rauch auflösen. Ihre Namen und ihre Geschichte werden für immer aus seiner Chronik getilgt werden. Aber irgendwas machte ihn unsicher und er nahm sicherheitshalber einige seiner Räte mit und schaute durch ein Ofenloch zu, ob es tatsächlich passiert. Da konnte man den Brennvorgang kontrollieren. Und nun sieht er keine sich windenden, nach Atem ringenden Gestalten, sondern er sieht sie frei und gelöst im Feuer umhergehen, wie in Trance. Und was noch unfassbarer für ihn ist, er sieht noch einen vierten Mann im Feuer. Und wir lesen: Da entsetzte sich der König Nebukadnezar, fuhr auf und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Sie antworteten und sprachen zum König: Ja, König. Und er antwortete: Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen, und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Wir wissen nicht, ob die drei den vierten gesehen haben. Die Gegner, die haben den vierten Mann gesehen. Gott errettete seine Knechte, wie es eine Verheißung bei Jesaja beschreibt. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Gott selbst war durch den vierten Mann in die Flammen gegangen. Manche meinen, es war Jesus. Er war ganz nah bei ihnen und beschützte sie vor der tödlichen Glut. Und dann heißt es, dann trat Nebukadnezar vor die Tür des glühenden Ofens und sprach: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des Höchsten, tretet heraus und kommt her. Und dann kommen die Männer aus dem Feuer. Nebukadnezar hätte jetzt auch noch eine Hinrichtung per Schwert anordnen oder sogar ein Pogrom gegen die Juden in seinem ganzen Reich anordnen können. Aber davon geschieht nichts. Im Gegenteil. Das zeigt uns aber auch, dass er wirklich Größe besessen hat, dass er sich korrigieren konnte und dass er schon eine Erfahrung mit diesem Gott gemacht hatte. Und als die Unversehrtheit der Männer festgestellt war und sie nicht mal nach Brand gerochen haben, da lesen wir in den Versen 28 bis 30, da fing Nebukadnezar an und sprach: Gelobt sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die ihm vertraut und des Königs Gebot nicht gehalten haben, sondern ihren Leib preisgaben. Denn sie wollten keinen anderen Gott verehren und anbeten als allein ihren Gott. Und nun gebietet er, dass in seinem ganzen Reich dieser Gott nie gelästert werden darf. Denn, so sagt er, es gibt keinen anderen Gott als den, der so erretten kann. Welch eine Geschichte! Aber wir müssen auch festhalten, der Herr ersparte den drei Männern den Feuerofen nicht. Aber er war bei ihnen und bewahrte sie vor dem Verderben. So wird auch uns manche Prüfung nicht erspart. Er lässt zu, dass wir in das eine oder andere Feuer hineinkommen, dass der Gluthauch der Anfechtung uns anweht und zu versengen droht. Aber auch in diesem Feuer ist er da, auch wenn wir ihn nicht sehen, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht. Du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Unser Gott verlässt uns nicht, wenn es hart auf hart kommt. Er steht bei uns, wenn wir aufrecht stehen und uns weigern, vor dem Diktat der Meinungen niederzufallen. Werden wir verfolgt? Wir leiden noch keine Verfolgung, wie zum Beispiel die Christen in den islamischen Ländern, wie in den Untergrundkirchen vieler Staaten. Dort ist die Verfolgung blutig und offenkundig. Und irgendwie liegt aber auch bei uns das Thema in der Luft. Vorgestern hörte ich in den Nachrichten, dass es bei uns schon 100 Übergriffe auf Christen gegeben hat. Darunter ein Mord an einer vierfachen Mutter. Der Täter steht gerade vor Gericht. Doch in der Regel erfolgt bei uns der Angriff auf unsere Glaubensstandpunkte noch schleichend, scheinbar oft harmlos. Die Bibel lesen, naja, gibt spannendere Lektüre, leichtere Lektüre. Gottesdienste mit der Gemeinde feiern, womöglich noch alte Choräle singen. Ich fand es so toll, wie Sie das vorhin gesungen haben, diesen Choral von Spitta. Und dass Gott Mann und Frau erschaffen hat, das behält man doch besser für sich, seit es jetzt amtlich drei Geschlechter gibt und der Genderwahnsinn immer neue Blüten treibt. Toleranz ist angesagt. Ein religiöses Patchwork-Sammelsurium ist so wunderbar unverbindlich. So oder ähnlich umstellen uns die modernen Standbilder. Wenn wir ihnen zustimmen oder auch keinen Mucks dagegen sagen, kommen wir scheinbar konfliktlos, stromlinienförmig durchs Leben. Vielleicht. Vor jenem Standbild in Dura knickten die Eliten des Landes ein, die Führung zeigen mussten, die knickten ein. Sie ließen sich gleichschalten, sie unterwerfen sich, wie bildhaft ist unsere Sprache, sie unterwerfen sich widerspruchslos dem Befehl. Nur drei, vielleicht von 3000, oder 30.000, ich weiß nicht, wie viel da waren, nur drei unterwerfen sich nicht. Wenn wir uns das wirklich mal vorstellen, es würden hier jetzt alle auf den Boden fallen und irgend so ein imaginäres Standbild anbeten und nur drei würden stehen bleiben. Eine winzige Minderheit. Aber genau deshalb sind sie aufgefallen. Die, die sich niedergeworfen haben, sind nicht aufgefallen. Die hatten kein Profil. Menschen, die an Christus glauben, sind auch in unserem Land zur Minderheit geworden. Ich habe gelesen, Aidlingen hat 9.000 Einwohner, Sindelfingen 60.000. Ja, wie viel sind hier? Wie viel sind in den Gottesdiensten? Es sind Minderheiten. Aber ich habe ein herrliches Wort gelesen von Jesus. Fürchte dich nicht, du große Herde. Nein, du kleine Herde. Fürchte dich nicht, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Ich bin froh, dass ich zur kleinen Herde gehöre. Und darum nehmen wir das doch als fünfte Antwort mit. In der Minderheit sein mit Jesus ist mehr als in der Mehrheit ohne ihn. Und so möchte ich Sie heute ermutigen, seien Sie fröhlich standhaft, wenn es darum geht, klare christliche Positionen zu beziehen. Unsere drei jüdischen Vorbilder waren nicht überheblich. Wir haben auch keine Demo angeführt, aber sie standen standfest auf ihrem Standpunkt, weil sie sich nach Gottes Wort richteten und seiner Macht vertrauten, ungeachtet der Wut und Drohung des Königs. Noch ein ermutigendes Wort: Wer bis an das Ende beharrt, standhaft bleibt, der wird selig, der wird errettet, sagt Jesus seinen Jüngern als Vorbereitung auf die Verfolgung, die zu erwarten ist. Er errettet nicht unbedingt aus jedem Feuer, aber ganz sicher für die Ewigkeit. Vielleicht denken jetzt manche, aha, Diakonisse sollte man sein, da spricht schon die Tracht, ohne dass sie ein Wort sagt. Und ich dagegen, ich habe es viel schwerer im Alltag, an der Uni oder im Urlaub, auf der Baustelle oder im Büro, auf der Party oder im Fußballstadion, da habe ich es viel schwerer als Christ zu leben, als wie diese Diakonissen. Auch da möchte ich Sie ermutigen, die Klamotten machen es nicht. Es ist die Freundlichkeit, die Wahrhaftigkeit, die Verlässlichkeit, die Treue, all das, was aus der Verbindung mit Jesus kommt, das, was aus dem Umgang mit dem Wort Gottes uns prägt und verändert. Und das fällt im üblichen Mainstream auf. Liebe Freunde, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Das sagt Jesus seinen Nachfolgern in der Bergpredigt. Und daraus können wir Mut und Kraft schöpfen, standhaft zu bleiben, auch unter Druck, bis er kommt. Das schenke uns Gott. Amen. Lassen Sie uns antworten mit dem Lied: Es mag sein, dass alles fällt. Ist nicht so ein Tageslied, aber es wiederholt nochmal alles, was wir gerade besprochen haben. Wir nehmen uns noch Zeit zur Fürbitte. Du großer Gott, du bist das Leben, du bist der Fels, auf dem wir stehen. Du stärkst uns, unseren Weg mit dir treu zu gehen. In deiner Gegenwart bitten wir dich für alle, die sich nach dem wahren Leben sehnen und doch so oft verzweifelt sind, für die Trauernden, für die Enttäuschten, für die Gescheiterten, für die Gemobbten, für die Mutlosen. Wir bitten dich, rühre sie an mit deiner Kraft und schenke uns für sie offene Augen und Ohren. Du bist das Brot des Lebens, du unser Gott. In deiner Gegenwart bitten wir dich für alle, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Für die geplagten Menschen in Syrien, für die verfolgten Christen in Saudi-Arabien und in anderen islamischen Ländern, für die Gefangenen, die ihre Hinrichtung vor Augen haben, weil sie an dich glauben. Wir bitten dich, rühre sie an mit deiner Liebe und schenke ihnen die Gewissheit deiner Nähe. Lieber Herr, in deiner Gegenwart bitten wir dich für die Leiter der Gemeinden, für alle Verkündigungen an diesem Ort, für die geistlichen und diakonischen Gemeinschaften, für die Konfirmandinnen und Konfirmanden. Wir bitten dich, rühre sie an mit deiner Liebe und ziehe sie zu dir. Du bist unser Fels. Auf dich wollen wir schauen, in guten und in angefochtenen Tagen. Wir vertrauen uns dir heute wieder neu an. Schenke es uns, gelassen und standhaft zu bleiben im Alltag, unter Freunden, Nachbarn und Kollegen. Amen. Nun müssen wir uns schon wieder verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete neue Woche. Und dazu bitte ich Sie, aufzustehen zum Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.